Deutschlandfunk. Streitkultur.
Dazu lädt sie Michael Kühler ein. Unser Thema: Krieg in Europa, Abschreckung oder Diplomatie? Was ist die angemessene Antwort auf Putins Krieg? Russland hat am Donnerstag das Nachbarland Ukraine überfallen. Von drei Seiten drangen russische Einheiten in das Land. Explosionen und Straßenkämpfe werden aus Kiew am Wochenende gemeldet. Zehntausende Menschen flüchten in die EU-Staaten Polen und Rumänien. Inzwischen werden aber auch aus den Reihen der Ampelregierung Stimmen lauter, die sich ein härteres Vorgehen vorstellen können. Aus Oppositionskreisen ist zu hören, dass die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands überdacht korrigiert werden muss. Hören wir zunächst einige Stimmen.
Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen können, Soldatinnen und Soldaten, die optimal ausgerüstet sind für ihre gefährlichen Aufgaben. Das muss ein Land unserer Größe, das ganz besondere Verantwortung trägt in Europa, sich leisten können. Das schulden wir auch unseren Verbündeten in der NATO.
Russians target is not only Donbass.
Auch der Konflikt in der Ukraine ist keine Herausforderung in erster Linie für die NATO, sondern ist eine Herausforderung für Europa.
Was ist also die angemessene Antwort auf Putins Krieg? Das wollen wir fragen. Gäste darüber zu sprechen sind der Politikwissenschaftler Professor Dr. Christian Hacke. Er ist Spezialist für Außenpolitik und für transatlantische Beziehungen. Das zählt zu seinen Forschungsinteressen. Bei uns ist auch Albrecht von Lucke, Jurist, Politikwissenschaftler, Redakteur der Monatsschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Der Westen weiß jetzt, womit er den Kreml nicht stoppen kann. So endete ein Leitartikel der FAZ, Christian Hacke. Meine erste Frage an Sie in dieser Streitkultur: Ist der russische Präsident im Machtrausch? Ist jetzt Schluss mit idealistischer Träumerei des Westens?
Also das Erste wissen wir nicht, ob er im Machtrausch ist. Es spricht vieles dafür. Wir sind unvorbereitet gewesen. Also ich war völlig schockiert, weil ich offen gestanden damit gerechnet hatte, dass er in die beiden Ostrepubliken eingreift, aber nicht die ganze Ukraine. Das hängt jetzt davon ab, von der Gegenwehr in Kiew, wie der weitere Kriegsverlauf ist, ob er in einen Machtrausch verfällt und dann insgesamt vielleicht noch über die Ukraine hinaus etwas wagen will. Oder ob man sich ihm entgegenstemmt. Aber auf jeden Fall ist es ein Offenbarungseid für das Scheitern der westlichen Politik. Nämlich, wir haben keine Kombination von überzeugender Abschreckung bzw. militärischer Sicherheit. Und wir hatten auch keine kluge Diplomatie, sondern sie blieb selbstgerecht und hat also mit Blick auf die russischen Interessen in keiner Weise kompromissfähig gezeigt, wo vielleicht Kompromissfähigkeit angemessen gewesen wäre.
Albrecht von Lucke, an Sie die gleiche Frage. Ist der russische Präsident im Machtrausch? Ist jetzt Schluss mit idealistischer Träumerei des Westens?
Ja, ich glaube, wir müssen wahnsinnig aufpassen, wenn wir den Begriff des Rausches oder gar den Begriff des Durchgeknalltseins auf Wladimir Putin beziehen. So sehr man sich die Frage stellen kann, ist hier der nächste Narziss nicht im Oval Office, denn wir hatten schon einmal die Versuchung der Pathologisierung eines Mannes, nämlich Donald Trump, der dadurch auch massiv unterschätzt wurde. So sehr man sich das fragen kann, ist das Hauptproblem, dass wir es zu tun haben, offensichtlich mit einer absolut anderen Logik, der wir unterlegen sind im gegenwärtigen Augenblick. Was Wladimir Putin demonstriert, ist die Tatsache, dass die von uns erhoffte Logik des Gesprächs, des Verständigens, des Multilateralismus, des Beharrens auf Demokratie und Kommunikation fundamental gescheitert ist. Wir selber sind mit unserer Logik, die wir letztlich als die allgemein gültige angenommen haben, bei der wir auch letztlich, das war ja das große Überraschen, noch vor 10 Tagen glaubten, ein Wladimir Putin würde sich an das Versprechen, so muss man es ja begreifen, des Rückzugs von Truppen, der Annahme des Gesprächsangebots, er würde sich daran halten. Wir sind fundamental gescheitert. Wir müssen erkennen, dass hier ein Mann mit einer ganz eigenen Logik, die aber uns allen bekannt ist, einer machiavellistischen, hopschen, der Feind begegnet mir prima auf internationaler Ebene, er hat uns faktisch machtlos gemacht. Und dieses wirklich Versagen, man muss ja fast von einer Schande auch des Westens, die ja letztlich jetzt die Ukraine hilflos zurücklässt. Dieser Schande sind wir gegenwärtig. Wir erleben, dass wir keine richtige Antwort darauf haben, dass dieser Mann diesen Krieg durchzieht. Wir sind letztlich nicht verteidigungsbereit. Der Westen hat sich durch seine eigene Überzeugung wehrlos gemacht. Und deswegen trifft meines Erachtens in bester Und war es da Aussage, der Satz von Annegret Kramp-Karrenbauer? Wir haben hier historisch versagt. Wir könnten das abstufen. Es ist der Westen insgesamt. Es ist aber sicherlich natürlich auch vor allem eine liberale Einstellung, die des Glaubens war. Wir können unsere Überzeugung, Multilateralismus, Verhandlung dominiert. Wir können das allgemein annehmen. Wir haben schlicht einen Mann verkannt, der sagt, ich mache, was ich kann und ziehe es durch.
Christian Hacke, hat Albrecht von Lucke recht? Gehorcht das einer anderen Logik, die wir nicht teilen? Ist jetzt Schluss mit Neutralität?
Also ich würde gerne Albrecht von Lucke widersprechen. Kann's nicht. Er hat in fast allen Punkten recht. Und es bezieht sich ja nicht nur auf Russland, sondern diese Traumtänzerei, in der wir ja leben, in dieser Traumwelt. Und bezeichnenderweise sagte ja auch die Außenministerin in ähnlicher Form in diesen Tagen, wir sind aus einem Traum gefallen oder sowas ähnliches. Das bezieht sich ja schon seit Jahren auf eine Fehleinschätzung unsererseits, auf eine Politik nicht nur von Putin, sondern auf unsere eigene Naivität, Stichwort humanitäre Intervention, Stichwort Zusammenbruch Afghanistans, wo schon die Stimmen während des Krieges die Realisten gesagt haben, das ist irreal. So scheitern wir, wenn wir nicht konsequent und natürlich auch militärisch vielleicht deutlicher alles schützen, sondern nur unsere Soldaten sehen als Brunnenbauer oder bei uns zu Hause als Corona-Helfer, sondern sie müssen Soldaten sein. Und das ist eigentlich das Versagen, dass nach Afghanistan, nach 20 Jahren gescheiterten Demokratieexport und natürlich fragwürdiger Erweiterung von NATO und EU, immer noch, und das finde ich unfassbar, diese Regierung so tut und besonders die Außenministerin, als ob Demokratieexport und Erweiterung nach wie vor das Richtige wäre, nachdem man sozusagen die letzten 20 Jahre, Stichwort Afghanistan, und das Scheitern völlig negiert. Das militärische Instrument, was es bei uns ja nicht gibt, nichts fliegt, nichts läuft, nichts schwimmt, ja. Das militärische Instrument hat ja eine politische Funktion. Erst in dem Zusammenwirken von militärischer Stärke wird Diplomatie glaubwürdig und erfolgreich.
Gut, dass Sie das sagen. Ich hatte schon die Sorge, Sie würden sich jetzt zum Bellizisten wandeln. Sie sagen, die militärische Karte ist im Wesentlichen eine politische.
Ja, absolut. Das ist das entscheidende Instrument, dass alle unsere Diplomatie abgestützt wird. Militärische Stärke. Und natürlich auch die Eskalationsdominanz, die heute an Putin abgetreten wurde. Die Eskalationsdominanz auf unserer Seite, zumindest der anderen Seite, die Eskalationsdominanz im Krisenfall zu verweigern, aus dieser Stärke heraus dann diplomatische Angebote. Das ist der Grundsatz und der ist seit Jahren, seit Jahrzehnten ad acta gelegt worden. Und kein Wunder, wir sind schutzlos.
Albrecht von Lucke, ich wundere mich, dass Sie an Kramp-Karrenbauer da unterstützen. Wir haben in diesen Tagen ein Wort sehr häufig gehört von jemand, der nicht zu Temperamentsausbrüchen neigt, nämlich zum Generalinspekteur des Heeres, Alfons Meiß, der sagt, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Brauchen wir eine andere Energie- und Verteidigungspolitik?
Naja, auf die Energiepolitik sollten wir danach zu sprechen kommen, aber zunächst einmal in der Tat die Verteidigungspolitik. Und deswegen ist ja die, ich finde, durchaus auch inhaltlich selbstkritisch konnotierte Aussage von Annegret Kramp-Karrenbauer so entscheidend. Sie sagt ja genau das im Kern. Wir haben historisch versagt mit dem großen Wir, mit dem sie natürlich im Kern auch die Kanzlerin meint. Das muss man deutlich sagen. Ich würde da also in dem Punkt Professor Hacke durchaus widersprechen. Bei aller Kritik an Annalena Baerbock, die aber auch in ziemlich selbstkritischer Weise sich eingestand, ich bin massiv belogen worden und die wirklich in der Tat, das sagte sie ja, der Satz war, ich bin in einer anderen Welt aufgewacht. Sie fällt aus allen Wolken. Das wird man ihr konzidieren müssen. Aber dass die Fehler davor gemacht worden sind. Das gesteht Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Und das Interessante ist dabei, dass wenn ein Heeresinspekteur, der höchste Mann des Heeres, Alfons Meiß nun sagt, wir sind blank, dann kommt dadurch natürlich zum Ausdruck, dass wir uns in der Tat über die letzten 20 Jahre die Frage der Landesverteidigung gar nicht mehr zu eigen gemacht haben. Diese Konstellation einer großen Koalition, die letztlich des Glaubens war, in Europa bricht ein derartiger Krieg nicht mehr aus, die aber eigentlich seit 2014, da sehe ich das ja spätestens finale Datum, wenn man nicht 2008 ins Visier fasst, wo Putin ja schon gegenüber Georgien faktisch andere Verhältnisse geschaffen hat, also eigentlich den Masterplan für die Ukraine vorbereitet hat, hat, aber spätestens mit der Annexion der Krim. Da hätte man in der Tat aufwachen müssen. Und wenn heute die Aussage kommt, wir sind blank, wir haben, das müssen wir uns vorstellen, wir haben ja, sagt heute Frau Strack-Zimmermann, wir haben gar nicht mehr die Waffen, die wir zur Unterstützung anderer Armeen jetzt in der NATO-Verteidigungsfrage leisten können, dann ist das in der Tat ein Offenbarungseid. Der trifft aber weit mehr als nur eine grüne Regierung, die jetzt, oder Ampelregierung, die jetzt das fatale Schicksal antreten muss. Sie trifft vor allem auch eine Regierung Merkel. Sie hat wahrscheinlich wie keine andere in den letzten 16 Jahren mit diesem Mann gesprochen. Sie hat sein Abdriften in ein Paralleluniversum völlig eigener, machiavellistischer, rein machtorientierter Art erlebt wie kein anderer. Und trotzdem hat keine Umorientierung stattgefunden. Das, meine ich, ist die Fehlerursache im eigenen Land, die man tätigen muss. Und heute lassen wir sie quasi final im Stich. Der Westen, die Amerikaner, die die NATO-Erweiterung nach vorne getrieben haben und in gewisser Weise auch wir Deutschen, die dagegen optiert haben. Jetzt stehen sie schutzlos da.
Albrecht von Lucke, ich rufe nochmal unsere Leitfrage von der Abschreckung oder Diplomatie in Erinnerung. Dass sich ein rücksichtslos agierender Herrscher von Sanktionchen nicht aufhalten lässt, wissen wir. Frage an den Atlantiker und Transatlantik-Spezialisten Christian Hacke. Ist die militärische Zurückhaltung der USA klug und ratsam?
Die amerikanische Zurückhaltung ist aus der Situation geschuldet. Sie ist in sich widersprüchlich, wie eben auch die Regierung Biden widersprüchlich handelt. Sie hat in demokratischer Tradition, Stichwort Obama, die Konfrontation gegenüber Russland verschärft, Stichwort regionale Macht. Stichwort Biden spricht von Putin als einem Killer. Das mag ja so sein, ja. Aber es nützt nicht der Verbesserung der Beziehung. Also kurz und klein, die Amerikaner haben am meisten darauf gedrängt, die Ukraine in den westlichen Orbit in die NATO reinzubringen. Albrecht von Lucke nannte 2008 zu Recht der Gipfel, der NATO-Gipfel in Bukarest. Da haben die Deutschen das eben verhindern können. Also das ist die Westorientierung in den Orbit des Westens, die Ukraine zu bringen, war Hauptanliegen der USA. Dagegen wehrte sich Putin. Und vor diesem Hintergrund haben die Realisten, große Realisten und auch, muss man sagen, Russland-Kritiker wie Brzezinski, der frühere Sicherheitsberater von Präsident Carter, haben davor gewarnt, die Ukraine in die NATO zu nehmen, sondern plädierten für eine neutrale Lösung. Die Ukraine neutral, ungebunden zwischen Ost und West, als Brücke zwischen Ost und West. Und diese Vorschläge, zuletzt gemacht vom chinesischen Außenminister auf einer Münchner Sicherheitskonferenz, ist überhaupt nicht vom Westen aufgegriffen worden. Und mich erstaunt es, warum die deutsche Diplomatie zum Beispiel aus dieser Situation heraus, auch als Makler zwischen Ost und West, mit der großen Entspannungstradition, in den Minsk-Gesprächen, aber auch in den bilateralen Gesprächen, nicht diese Neutralitätslinie gefahren hat. Also kurz und klein, die Amerikaner waren dagegen. Amerika hat diese Konfrontation mit Russland forciert und gleichzeitig heute, das ist das Entscheidende, der Unterschied zum Kalten Krieg, obwohl wir vielleicht in einem neuen sind, der Unterschied in diesem neuen Kalten Krieg ist der, dass die Machtverschiebung elementar ist. Heute ist es nicht der Westen und die USA, die überlegen sind, sondern heute ist Russland stark, ist China enorm stark. Übrigens werden die Schockwellen von der Ukraine bis nach Asien gehen. China wird sehr genau beobachten, wie der Westen, wie die USA sich hier verhalten und unter Umständen vielleicht problematische Konsequenzen ziehen für Taiwan. Amerika ist heute nicht mehr der Problemlöser. Amerika ist zum Problem selbst geworden. Es ist keine überzeugende Führungsmacht mehr. Biden ist innenpolitisch mit einem sehr zweifelhaften Rückhalt. Er hat Republikaner als eine Oppositionspartei. Da würde ich jetzt salopp sagen, dagegen ist die AfD eine liberale Partei. Die Republikaner sind heute rechtspopulistisch bis zum geht nicht mehr und werden isolationistisch und unter Umständen in 2-3 Jahren könnten die USA sich zu einer rechtspopulistischen Macht entwickeln. Die Konsequenzen hieraus für Europa sind überhaupt gar nicht.
Sie bringen mich auf eine Idee, Christian Hacke und Albrecht von Lucke. Was Christian Hacke gerade sagt, ich glaube, das trifft einen Nerv, über den wir nach dem Wochenende noch vertieft nachdenken müssen. Nämlich, Sie haben vom neuen Kalten Krieg gesprochen. Das heißt, wenn ich das zu Ende denke, wir leben künftig in neuen, in anderen, in getrennten Einflusszonen. Albrecht von Lucke?
Ja. Naja, natürlich. Wir müssen gewahr werden, dass dieser Man kann es fast so sagen, wenn denn Putin tatsächlich gewinnt. Das ist ja noch eine nicht völlig ausgemachte Frage. Ich halte es für ausgesprochen wahrscheinlich, aber es gibt ja Strategen wie Martin van Krefeld, die durchaus der Ukraine erstaunliche Abwehrkräfte zutrauen. Ganz abgesehen von einem langen Guerillakrieg, der noch die Frage aufwerfen wird, wie lange wird er diese Ukraine und in welchem Umfang? Vielleicht gibt er ja sogar einen Teil dann wieder preis, indem er eine eigene Marionettenregierung in Kiew installiert. Aber aller Voraussicht nach, ob der Dominanz und Überlegenheit der russischen Armee, muss man davon ausgehen, und das halte ich für ein Stück weit die Parallele, dass wir einen neuen eisernen Vorhang erleben, bei dem interessanterweise, das muss man ja auch fast ironisch begreifen, sogar jemand plötzlich wie Viktor Orban begriffen hat, schlagartig, der kaum wie ein anderer mit Wladimir Putin gekuschelt hat und Avancen tätigte, der plötzlich noch einmal unter den Mantel der freien Welt schlüpfte und jetzt eindeutig sich zur EU bekannt hat, also und ein neuer
Gesprächsangebote macht. Er sagt, er bietet Vorhang. Budapest an, ne?
Absolut. Hm. Absolut, Gesprächsangebote, aber letztlich mit gewissen Pufferstaaten, möglicherweise wie die Ukraine, die dann aber letztlich einer neuen, tatsächlichen großen Systemauseinandersetzung gegenüberstehen. Auch wenn die Chinesen sich ja interessanterweise gerade gestern im Sicherheitsrat immerhin mit einer Enthaltung nur betätigt haben. Also es war keine Ablehnung des Vorschlags der Ächtung des russischen Vormarschs. Sie haben sich genauso enthalten wie interessanterweise übrigens auch Indien, was ja fast noch bemerkenswerter ist. Aber die Amerikaner sahen ja in der Tatsache, dass sich die Chinesen wenigstens enthalten haben, schon einen gewissen Erfolg. Aber trotzdem muss man natürlich annehmen, dass wenn Putin tatsächlich siegt, dass wir es mit einer so großen Systemauseinandersetzung zu tun bekommen haben, und da gebe ich Herrn Professor Hacke vollkommen recht, die von der Qualität her seitens einer autoritären, internationale, muss man es fast sagen, einer neuen militaristischen Achse auf der einen Seite in Moskau, auf der anderen Seite einer massiv auch ökonomisch starken Achse oder einem anderen Flock in China, die übrigens interessanterweise, was kaum bisher wahrgenommen wurde, kurz vor den Olympischen Spielen in einer hochhistorischen Erklärung genau das auch angekündigt haben. Und viele Male ja schon davor, dass sie bereit sind, dezidiert anti-westlich, antidemokratisch sich zu positionieren. Das stellt meinem Eindruck nach die Systemfrage in viel radikalerer Weise als noch 1961 mit dem Bau nämlich der Mauer. Da war das letzte Mal ein tatsächlicher eiserner Vorhang faktisch zementiert. Es war aber in gleicher Weise auch eine geschwächte Sowjetunion, weil gewissermaßen schon dieser Abschluss von Freiheit und das Scheitern an der weiteren Entwicklung eigentlich schon den Nukleus der Niederlage mit sich brachte. Heute würde ich sagen, und ich habe den Eindruck, Herr Professor Hack sieht es ähnlich, heute haben wir eine massiv stärkere autoritäre Herausforderung als in den Kalten Kriegszeiten.
Absolut.
Und die große Frage ist, ob diese Herausforderung vom Westen gehalten wird. Ein kleiner Begriff heute bringt Berthold Kohler in der FAZ am Sonntag schon. Den interessanten Begriff des Putin-Schocks. Und wenn man das historisiert, wir hatten in den 50er, 60er Jahren den Sputnik-Schock. Das war gewissermaßen das Aufwachen des Westens, in dem der Westen dann in der Lage war, dieser ersten Eroberung des Weltalls durch Russland entgegenzutreten und vor allem von Amerika aus eine Wende herzuführen. Ob wir diesen Putin-Schock, wenn es wirklich zu dieser fatalen Achse kommt, entgegensetzen können, da habe ich tatsächlich meine Zweifel.
Christian Hacke, bitte.
Demokratische Seite.
Ja, ich würde ganz gerne das noch erweitern, was Albrecht von Lucke gesagt hat. Wir stehen vor einer Putin-Doktrin. Wir haben ja hier den Vergleich, Albrecht, Sie haben ja genannt 1961, wir können vielleicht 1968 nochmal erinnern an die Brezhnev-Doktrin. Ja. Das waren aber klar abgesteckte Einflusssphären, ja, und wir haben trotzdem protestiert, aber erfolglos. Die Putin-Doktrin ist jetzt eine revisionistische, nämlich darüber hinaus zu gehen und Territorium, was man ideologisch, historisch beansprucht, aber jenseits jeglicher völkerrechtlichen Basis, dass er das anstrebt. Lassen Sie mich auf den Ukraine-Krieg jetzt gehen. Albrecht von Lucke hat das vorhin zu Recht angedeutet. Es hängt jetzt genau davon ab, wie dieser Krieg verläuft. Und ich sage das auch irgendwo erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Wir lassen die jetzt völlig alleine. Und die Ukraine-Front ist die Front jetzt, die Frontlinie, die darüber entscheidet. Das ist ähnlich wie Sitzkrieg 1940. Wenn die Ukrainer mutig sich halten können und Putin daraus ableiten muss, das wird ein langer Krieg, Stichwort europäisches Afghanistan für Putin, also ein Abnutzungskrieg. Dann wird er zurückschrecken, dann wird er nichts weiteres tun. Unsere Hoffnung. Mhm. Wenn er aber jetzt in einem Blitzkrieg durchmarschiert, dann könnte das eintreten, was Sie einleitend gesagt haben, ist er jetzt Machtlüstern so groß und so selbstgerecht und natürlich auch so überzeugt, dass der Westen nicht reagiert, dass er weiter ausgreifen könnte, zum Beispiel auf die baltischen Staaten. Deshalb ist es ganz entscheidend, wie der Ukraine-Krieg ist, wie er sich weiterentwickelt. Und ganz entscheidend, ich muss es sagen, ist natürlich in diesem Moment, und ich bin dann auch am Ende jetzt objektiv zu analysieren, die Feigheit des Westens, jetzt die Ukraine, die Menschen und diese Regierung, die sich so mutig bemüht, so im Stich zu lassen. Scham ist eine Untertreibung, die ich empfinde.
Christian Hacke, Sie haben sich vor einigen Jahren, ich darf das in aller Offenheit sagen, eine blutige Nase geholt, weil Sie in einem größeren Zeitungsbeitrag für einen nuklearen Anteil bei der Abschreckung plädiert haben. Halten Sie das aufrecht?
Ja, aber natürlich. Die Entwicklung geht in diese Richtung weiter. Ich würde heute kaum etwas setzen auf die amerikanische Nukleargarantie. Da würde ich sagen, das ist mehr als zweifelhaft, vor allem unter der Perspektive, die ich eben genannt habe. Zweitens, eine europäische Nukleargarantie durch Frankreich und Großbritannien gibt es nicht, wird abgelehnt. Das haben beide Länder gesagt, dass sie ihre Nuklearwaffen nur für ihr eigenes Territorium als Abschreckungswaffe hin. Ich sehe auch keine europäische Armee, die uns jeweils retten könnte. Wir haben seit Jahrzehnten, wird gesprochen von einer europäischen Autorität. Macron, Hirntod ist übertrieben, aber da ist was dran mit der NATO. Also kurz und klein, ich würde mich heute eher auf die Wasserpistolen meiner vier Enkelinnen verlassen, als auf irgendeine autonome europäische Armee. Das heißt, wir müssen national was tun. Nicht nur aus den Gründen der politischen Erwägung, wie ich nannte, der Diplomatie, sondern wir müssen auch die Landesverteidigung unter Einfluss der Überlegungen der Nuklearoption wieder verstärken. Das heißt also für mich schon seit langem, hätten wir nicht nur Energiepolitik, die Nuklearenergie erhalten müssen, sondern wir hätten auch in irgendeinem Wege sehr viel stärker jetzt auch für uns die nukleare Option in Erwägung treffen müssen. Das ist heute völlig jenseits der Realitäten, das wird keiner tun, aber ich bleibe bei meiner Auffassung und halte die derzeitige Lage deshalb sicherheitspolitisch für mehr als kritisch für unser Land, weil die amerikanische und die europäische Komponente der Gemeinsamkeit für mich nicht hält.
Bei zwei temperamentvollen Diskutanten läuft einem die Zeit davon. Albrecht von Lucke, das Format unserer Streitkultur verlangt, dass man innerlich nochmal die Argumente seines Mitstreiters in sich bewegt. Was konnten Sie, Christian Hacke, abgewinnen? Wo sind Sie nach wie vor anderer Meinung?
Ich konnte dem, wie Sie gemerkt haben, sehr, sehr viel abgewinnen. Und um am wenigsten am Ende noch einen kleinen Kontrapunkt zu setzen, der aber gar nicht in fundamentaler Weise in die andere Richtung geht, würde ich Christian Hacke an dem einen Punkt widersprechen. Ich glaube, wir müssen das Nationale nicht zu hoch gewichten. So sehr ich verstehe, dass wir uns national ertüchtigen müssen, auch da waren wir ja einer Meinung, eine Bundeswehr, deren Schiffe nicht fliegen, deren nicht fahren und deren Waffen nicht, Raketen nicht fliegen, wie es Scholz in Waffen der Ehrlichkeit eingestand, kann das nicht sein. Aber wir müssen uns eines bewusst machen. Wir haben... Und da würde ich bei aller Kritik an Joe Biden doch ein bisschen noch innehalten. Wir haben ja noch das Glück, auch wenn er, meine ich, auch fast historisch versagt hat, als er Putin fast einlud, indem er sagte, wir werden vielleicht gar keine Sanktionen tätigen, wenn es nur unter einer gewissen Schwelle bleibt. Wir haben mit Joe Biden immerhin noch einen Mann im Weißen Haus, der sich dem Westen verbunden fühlt, der noch in der Tradition des westlichen, des europäischen Kalten Krieges ist. Wir wissen in 3 Jahren nicht, ob ein weiteres Mal Donald Trump auf uns zukommt. Ein Mann, der nun Putin gewaltig zugeneigt ist oder ein Mann ähnlichen Couleurs. Deswegen glaube ich, die einzige Lösung in dieser Situation, und das ist, glaube ich, wirklich das, was Annalena Baerbock gutmeinend gelesen, als die neue Welt begreift, in der sie aufgewacht ist. Wir werden uns viel mehr um eine souveräne Eigenständigkeit Europas bemühen müssen. Das wird die Notwendigkeit sein. Und natürlich werden wir eine Debatte selbst über die Frage atomarer Abschreckung gemeinsam geteilter Art bekommen. Die Frage, dass das Frankreich alleine dominiert, nachdem Großbritannien raus ist, wird ein großes europäisches Thema sein. Und ich glaube, diese zentrale Frage, wie kommen wir in Europa zusammen, um wirksam einem imperialistischen Expansionismus eines Wladimir Putin dann etwas entgegensetzen zu können und eben letztlich in einer neuen, völlig neuen Welt, man kann es fast mit Karl Schmidtschen Dimensionen, der Großraumordnung mit Interventionsmöglichkeit, das Perverse ist ja, es gibt die Möglichkeit sogar, der Schmidt sprach vom Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Putin zeigt, es gibt eine Möglichkeit in dieser neuen Welt. Wenn wir dieser Welt nicht eine Entschlossenheit Europas entgegensetzen, dann befürchte ich, kommen wir in 3 Jahren in noch viel dramatischere Diskussionen.
Christian Hacke, an Sie auch die Frage, konnten Sie, ja, Albrecht von Lucke, was abgewinnen?
Also ich wünsche, dass Albrecht von Lucke recht hat. Also bei mir ist ja nicht nur Altersweisheit, sondern ich habe das Gefühl Alterspessimismus und darüber ärgere ich mich manchmal auch selbst. Aber ich bin mit Blick auf Amerika pessimistischer. Ich hoffe, ich werde widerlegt. Ich hoffe, dass Albrecht recht hat, dass die beiden Regierungen Erfolg hat. Das wünschen wir ja alle und kein Republikaner an die Macht kommt. Aber ich bin sehr im Zweifeln und was seine Auffassung sonst anbelangt, Albrecht von Lucke ohne ihn wäre die deutsche Debattenkultur ärmer.
Diese Streitkultur haben wir vor wenigen Stunden erst aufgezeichnet. Umso mehr danke ich meinen Gästen, die sich dafür bereit gefunden haben, dem Politikwissenschaftler Christian Hacke, Emeritus der Universität Bonn, der zuletzt gesprochen hat. Bei uns war auch Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Am Mikrofon war bis hierhin Michael Köhler. Nach uns wie gewohnt die Sendung Kultur heute. Ihnen vielen Dank und allen Hörern einen guten Tag.